Life needs more Cedar Point. And that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Ein neuer Donnerstag.
Für dich auch eine neue Woche, zumindest was diesen Podcast angeht.
Ja. Oh, ist das laut. Hör mal die Züge, glaubst du?
Wir hören die Züge hier, wir hören deine kaputte Heizung. Wie ist es jetzt so als Eigentümer, direkt die ersten Babychen in der Wohnung zu haben?
Ja, man hat eine ganz andere, jetzt wollte ich schon Responsibility sagen, was ist das deutsche Wort dafür? Ich war ja mal in Amerika. Danke, Verantwortung. Man spürt eine ganz neue Verantwortung. Ich habe heute schon rumtelefoniert mit Leuten, die sich damit auskennen und die meinten, ja, die Zentralheizung ist angemacht, das passiert manchmal und jetzt läuft der Heizkörper, obwohl er auf Null ist und ich habe mir jetzt schon YouTube-Tutorials angeschaut, wie man das händisch auch einfach so zu Hause lösen kann und dass man dann jetzt jemanden beauftragen muss, weil das dauert bis zum 20. bis der kommt.
Händisch aber auch, wenn man zwei linke Hände hat?
Ja, meine Frau zum Glück ist da ja geübt. Bei sowas. Aber ich habe mir ein Tutorial angeschaut, das schaut nicht so schwer aus. Man muss nur so eine Zange haben. Und ich gehe mit diesem Video morgen zu dem Fachhandel und sage, ich brauche diese Zange.
Ich hätte gerne so eine Zange.
Ja, dann geht es schon vermutlich.
Ich sag dir, das ist safe, eine Wasserpumpenzange.
Ja, gut. Ich habe meinem Leben noch nicht sowas gehört. Aber es ist wirklich, also es ist der Julian Hutter 3.0. Ich räume ständig Dinge weg, ich räume Sachen auf, ich habe einen ganz anderen Blick für die Wohnung. Ich glaube, es ist jetzt angenehmer, mit mir zusammen zu wohnen. Man muss mich nicht immer schimpfen. Im Sinne von, ach, kannst du bitte jetzt mal deine Müsli-Schüssel.
Also bist schon so jemand, den man normalerweise eher sagen muss, was
er zu tun
hat. Ich neige dazu,
ich glaube, es ist schon deutlich besser geworden. Aber jetzt würde ich sagen, dass ich von 1 bis 10 als Mitbewohner bin ich schon eine solide 8,5.
Als Mitbewohner?
Ja. Ah. Ne?
Also du gibst die Verantwortung schon so viel ab. Also du hilfst ihr dann beim Haushalt sozusagen.
Du übernimmst
nicht deinen Teil des Haushalts, sondern du hilfst ihr dabei.
Jeder hat seine Verantwortungsbereiche. Ich bin ein fantastischer Sauger.
Ah.
Virtuos gehe ich damit eigentlich. Und man macht mir auch wahnsinnig Spaß, indem wir da mal investiert haben.
Was habt ihr für einen Staubsauger?
Einen Miele. Also das Pandor zu Dyson, nur von einer deutschen Werkarbeit.
Ich glaube, ich hatte mal so einen. Nee, ich hatte so einen Philips.
Der ist
war auch nicht
wirklich schlecht. Toll. Das macht mir auch wirklich Spaß. Ich mag es gern zu saugen, weil man sieht, dann ist ja dieser Stand sauger. Mhm. Und dann habe ich ja auf Höhe meines Kopfes ungefähr den Behälter, wo ich sehe, was ich schon alles eingesaugt habe. Und Leute wie wir, die ja sehr kreativ arbeiten, bei denen ist es ja meistens so, dass die jetzt nicht sofort das Ergebnis ihrer Arbeit sehen. Und da sehe ich aber sofort, das habe ich jetzt mit meiner reinen Manneskraft eingesaugt und weggesaugt. Das gibt mir zutiefste Befriedigung. Und ansonsten hat jeder so seinen Bereich.
Alles andere macht zu viel.
Nein. Ich wasche meine Wäsche. Sie wäscht
ja, stimmt,
ihre Wäsche.
Das Thema hatten wir schon mal.
Genau. Gut kochen.
Habt ihr dann 4 Wäschekörbe?
Zwei.
Aber ihr müsst ja noch Farben trennen.
Wir sortieren nicht nach Farbe, wir sortieren nach Wäsche, also heiß oder kalt, also 30 oder 40 Grad.
Aber du wäschst ja nicht schwarz mit weiß.
Doch.
Du wäschst schwarz mit weiß. Mhm. Oh Gott. Jules hat letztens mal wieder von mir ein weißes T-Shirt mit seiner schwarzen Wäsche gewaschen und ich finde es furchtbar, weil danach ist A,
grau.
Das weiße T-Shirt grau, B, es kann auch sein, wenn du zum Beispiel was Wolliges dann irgendwie mit im Trockner hast, dass diese Flusen, diese schönen schwarzen Flusen dann auf den weißen Sachen sind. Ich verstehe einfach nicht, wie man das machen kann.
Wurde mir so beigebracht.
Gut, aber wenn ich dich gerade so angucke, dann verstehe ich das.
Was soll das dann
grau
heißen?
Halt.
Ja, es war mal weiß. Nee, es war immer grau, das T-Shirt. Nein, genau. Aber viel wichtiger, Heinisch, wie geht's dir denn? Was macht denn jetzt der Umzug? Kribbelt's schon? Wie weit seid ihr? Ich weiß es nicht. Ist es keine Koketteriefrage, dass ich jetzt noch einen Podcast nochmal erfahren will, obwohl ich es eigentlich schon weiß? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich bin aufrichtig interessiert.
Wir sind noch nicht umgezogen. Mhm.
Wie macht das? Macht dein Umzugsunternehmen?
Ich bin dann noch ein bisschen unschlüssig. Also wir bekommen ja den Schlüssel am 23. Oktober, also in 3 Wochen von heute. Aha. Danke, Julian. Jetzt gießt Julian mir ein Glas Wasser ein. Und hat dabei nicht dran gedacht, dass ich eigentlich keine Kohlensäure mag. Aber das macht nichts. Ich habe nämlich so einen Soda-Stream-Kooperation gehabt, um mal hier kurz den Bogen zu schlagen. Und seitdem, lustigerweise, seitdem ich mir das Wasser selber da reinsprudel, trinke ich Kohlensäurewasser. Ich habe in 29 Jahren Leben noch nie gern Wasser mit Kohlensäure getrunken.
Aber jetzt schon.
Aber jetzt, seitdem ich einen Soda-Stream habe.
Ja, dann ist doch gut.
Ja, aber das ist ja nicht aus dem Soda-Stream.
Ja, glaubst du, dass andere Blubberblasen da drin sind, oder was?
Die schmecken kleiner.
Jana Heinisch, die schmecken kleiner.
So, Umzug, 23. Schlüsselübergabe. Der Umzug wird dann irgendwann zwischen dem 23. und dem 31. Dezember stattfinden. Wahrscheinlich vorher, weil ich möchte natürlich im Haus Weihnachten feiern. Ich habe mir auch überlegt, dass ich die ganzen Weihnachtskartons aus dem Keller, die brauche ich gar nicht erst alle wegräumen. Die kann ich alle auspacken. Ja. Direkt im Flur. Das ist schon geil.
Bist du ein bist du eine Weihnachtsmaus?
Absolut. Ja. Ich bekomme auch jedes Jahr Anschiss auf Social Media von Leuten, die sagen, man darf seine Weihnachtsdeko nicht vor Toten Sonntag raushängen. Ist das Toten Sonntag? Ja. Und ich mache es aber meistens. Und das kommt nicht so gut an.
Ich bin auch mit jemand zusammen, die Weihnachten liebt. Und da wird am Thanksgiving-Tag wird der Weihnachtsbaum aufgebaut. Dieses Jahr am 23. November.
Das, ja. Ist früh für den Weihnachtsbaum, spät für Weihnachtsdeko.
Überleg mal, dass im nächsten Monat werden Weihnachtsfeiern gefeiert. Firmenweihnachtsfeiern.
Ja, im November, das finde ich aber dumm.
Ende November.
Naja. Firmenweihnachtsfeier. Was war die beste, meine erste Frage für heute? Mhm. Ich habe nämlich keine vorbereitet, deswegen sauge ich sie mir jetzt
wie?
Auf den Fingern.
Meine erste Frage heute. Wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen und dann kommst du unvorbereitet, oder was?
Was war die beste Weihnachtsfeier, auf der du je warst?
Das war mit großem Abstand noch in München von Antenne Bayern und die haben das GOP in München gemietet für einen Abend. Und dann.
Und euer Chef hat da einen schönen Moulin Rouge Dance in der Badewanne mit Wasser
gekauft.
Und,
ja. Genau, also das für uns wurde privat so eine Show gemacht. Es gab ganz tolles Essen. Und das wirkliche Highlight war aber dann danach in GOP, beim GOP in München ist es so, zumindest war es damals so, dass dann in so einem Nebenraum waren ein Roulette aufgebaut, ein Blackjack-Tisch und so Casino-Spielsachen halt einfach. Und es waren auch professionelle Coupiers und wie die alle heißen, die das dann einfach machen. Und wir haben von Antenne Bayern einfach
Dealer,
genau, wir haben Coins dann einfach bekommen.
So Antenne Bayern Coins, geil.
Naja, aber die einen echten Wert hatten.
Ja.
Und dann wurde halt da bis 4, 5 in der Früh wurde Poker gespielt.
Was haben die so für einen Wert?
Roulette. Ich glaube, 5.000 Euro hat man da mit nach Hause nehmen können an dem Abend. Nagel mich da jetzt aber nicht fest, aber es war so, dass der Gewinner, der dann zum Schluss mit den meisten Coins, dann konnte man sich aussuchen, was man spielte. Und es war ganz toll, weil die Getränke waren umsonst, alle waren wunderschön angezogen, zumindest damals im Rahmen, ich war damals Volo, ich dachte gut angezogen zu sein, ich konnte es zu dem Zeitpunkt nicht besser. Und dann hat man sich da schön Getränke bestellen können an den Tisch und dann hat man gespielt. Das war ganz toll. Also das vermisse ich. Das war noch zu einer Zeit, wo, ich weiß nicht, wie es für Antenne Bayern finanziell mittlerweile aufgestellt ist, aber da hatte das dann noch sehr viel Geld. Und das wurde dann auch in Weihnachtsfeiern investiert und da hatte man, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber es gab auf alle Fälle einen tollen Weihnachtsbonus und den hat man auch bekommen, wenn man Volontär war und das war echt toll.
Schön.
Ja.
Ja, das sind noch so gefühlt klassische alte Firmenstrukturen, wo es auch irgendwie dann Spaß gemacht hat, irgendwie für so eine Firma dann zu arbeiten. Und weißt du, was ich machen werde übrigens in dieser Folge? Wir nehmen ja gerade parallel mit unseren Handys das, was wir sagen, auf. Mhm. Und ich werde auf jeden Fall so einen Zusammenschnitt machen, wie oft du dir in die Haare gefasst hast dabei und deine Frisur so richtest.
Nein, weißt du warum? Weil ich gerade frisch geduscht habe.
Ja.
Es sind noch nass, die Haare.
Ja.
Und wenn ich jetzt, ist schön, dass du das mal mitbekommst, den Prozess, wenn ich jetzt nicht schon aktiv forme, meine Haare, dann wird es nichts mehr morgen. Und ich weiß gar nicht, was ich morgen alles mache, aber bestimmt muss ich dazu gut aussehen und deshalb. Wir haben immer noch nichts von unserem Casting gehört. Da wurde ich nämlich jetzt, guck mal, darf ich jetzt mal eigentlich anfangen?
Ja, klar haben wir was davon gehört, das hast du mir doch sogar erzählt.
Ja, aber noch nichts Offizielles.
Ja, nie. Das war der Klassiker, wir haben es doch vorher gesagt,
ja.
Diese scheiß Medienbranche, man kriegt nie ein Feedback.
Das
wir sollten recht behalten.
Das war so, komm, ich erzähle jetzt mal, das wird ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich erzähle jetzt mal kurz von meinem Bayern-Wochenende. Weil ich muss sagen, ich hatte wirklich 3 Tage kontinuierlich eigentlich Restalkohol, weil ich war erst auf dem Oktoberfest, dann war ich bei der 10 Jahre Abiturfeier und dann war ich auf der Hochzeit einer meiner besten Freunde. Und das war wirklich, und da, die hört jetzt bestimmt, liebe Grüße an der Stelle. Ich war auf der Hochzeit, das war schon zur späteren Stunde, es war nach der Weinstuben, so heißt das, was traditionell ist in Bayern, da gehen alle rüber und da wird dann gesungen und Wein getrunken. Und da ist dann einer auf mich zugekommen und er meinte, das gibt's nicht, meine ich weiß schon immer, Schwägerin oder so. Ich hab dir, ich weiß, dass die jede Folge eures Podcasts hört und ich habe dir geschrieben, dass du hier bist, dass wir gemeinsam auf dieser Hochzeit sind und die konnte das nicht glauben. Können wir bitte ein Foto machen und eine Sprachnachricht? Kannst du über den Video?
Na klar.
Und ich habe, also ich weiß nicht mal so, so ganz genau, ob ich jetzt, ich sag mal, phonetisch einwandfrei da in dieses Mikrofon rein gesprochen habe. Aber das war ganz toll. Und da wurde man, ich glaube, das ist auch einfach natürlich so, weil wenn man aus so beschaulichen Verhältnissen kommt, im Sinne von nicht aus der Großstadt, auch nicht aus der Kleinstadt, da wo ich ja wirklich herkomme, es hat ja keine 5000 Einwohner oder so, da spricht sich das dann vermutlich rum, wenn jemand in Berlin dann was anderes macht als alle anderen. Und deshalb, glaube ich, ist da in Erding und in der Gegend potenziell, erkennt man mich mehr natürlich, als wenn ich in Berlin einfach bin. Und zur späteren Stunde, wo viele dann einfach getrunken haben, sind 4, 5 Leute auf mich zu und meinten, ey, wir verfolgen das von hier und ich höre deine Sachen und ich finde das ganz toll. Und ich glaube, es brauchte da ein bisschen Alkohol, damit die das gemacht haben. Aber das hat mich so arg gefreut, weil das so ein aufrichtiges, ey, wir verfolgen das und wir sind irgendwie so, klang doch, wir sind irgendwie stolz auf dich. Also es war echt süß einfach. Und dann habe ich.
Das motiviert ja auch vor allem ungemein.
Ja, total.
Also das ist ja das Feedback, was man sich auch wünscht, weil man quatscht hier in so ein Mikro rein und natürlich hat man mal, dass eine Instagram-Nachricht kommt und die dann irgendwie was dazu sagt, aber eigentlich führen wir selbst Gespräche in allen unseren Podcasts. Ich quatsche in dein Handy, du quatschst im Sender in irgendein Mikro, du schreibst irgendwelche Jokes, die du nie selber machst. So, das sind ja alles Sachen. Wir sind zwar kreativ, aber wir bekommen ja nie die direkte Reaktion vom Publikum darauf.
Man bekommt nie den vollen Staubsauger.
Ja.
Ja. Und deshalb habe ich das ganz arg gefreut und ich würde gerne die Person, an die ich die Sprachnachricht geschickt habe, schreib mir doch bitte mal auf Instagram. Ich würde gerne wissen, was ich genau gesagt habe.
Ich hatte mal so eine Situation, da war ich auch auf dem Oktoberfest. Und am nächsten Tag haben mir ganz viele Leute nochmal ein Bild geschickt, das sie mit mir gemacht haben, an die ich überhaupt keine Erinnerung mehr hatte. Das waren diverse Bilder. Und ich dachte mir so, wer ist diese Person? Wann zur Hölle standst du mit der für ein Foto? Ich hatte 0,0, wusste ich. Aber so ist es manchmal bei einer Folge Abend.
Und dann war es witzig, 10 Jahre Abi-Treffen. Liebe Grüße an der Stelle.
Das finde ich so krass.
Ja, weil da habe ich dann Geschichten erzählt und die wurden mir dann teilweise von den Leuten, die da waren, vervollständigt, also zu Ende erzählt, weil ich die natürlich schon mal irgendwann in diesem Podcast erzählt habe. Und dann haben die einfach gehört und konnten die zu Ende erzählen.
Welche zum Beispiel?
Weiß ich nicht mehr. Amerika zum Beispiel. Das ist, genau. Do you speak American there in Germany?
Ah,
ist
ja,
sowas zum Beispiel, genau. Und es fand ich total süß, dass die das auch hören und das war echt toll. Also die nach 10 Jahren wieder alle wiederzusehen, nicht alle, aber die halt da waren wiederzusehen und eigentlich hat sich keiner verändert.
Glaube ich.
Und man hat dann so gesprochen, was man gemacht hat in den letzten 10 Jahren und es wurden die alten Anekdoten von früher ausgekramt. Und was ganz toll war, ich habe damals für alle die Abi-Zeitung geschrieben. Also ich habe jeden Text.
Natürlich hast du die Abi-Zeitung geschrieben,
ja,
Julian.
Über unsere Klasse habe ich über jede Person einen kleinen Text geschrieben.
Ach, hat nicht jeder unter Freunden über sich
geschrieben?
Nein,
ich habe über jeden geschrieben. Weil ich damals
die anderen zu faul waren.
Weil ich damals Klassensprecher war und weil ich das schon kommen habe sehen, dass wenn ich das jetzt nicht mit Karin, liebe Grüße an der Stelle, in die Hand nehme, die hat sich ums Outlay gekümmert und ich habe halt ums Kreative, ich habe die Texte
Outlay
geschrieben. Also die Layout, sorry. Outlay. Strange. Genau, und dann hatte einer noch die Texte dabei.
Ja.
Und dann haben wir die halt über jede Person vorgelesen,
cool,
die anwesend war. Ja. Und da stand dann auch Traumberuf und sonst was. Und bei mir, und das wusste ich gar nicht mehr, stand Traumberuf Fernsehmoderator.
Ja, aber du hast ja auch gesagt, hier schon im Podcast, dass du nie was anderes werden wolltest,
genau,
außer Moderator.
Ja. Und das war irgendwie schön, dass ich das halt ich gar nicht mal so, dass ich das dann auch da reingeschrieben habe. Und ich bin jetzt kein Fernsehmoderator, aber zumindest mache ich schon beruflich
du
was Verwandtes.
Das ist schon mal gut.
Ja, ja. Und nein, das war wirklich total schön. Und einer hat dann auch schon, liebe Grüße an Marina, die dann auch schon Kind. Und dann war ich kurz vorher noch, weil wir gemeinsam dahin gefahren sind, kurz bei ihr und hab das Kind. Und es war so, okay, wie so ein Zeitraffer einfach. Und es gibt so, ich habe einen ganz krassen Sprechanteil, fällt mir gerade auf.
Das macht überhaupt nichts.
Du bist ein bisschen müde, ne? Ich muss dich ein bisschen retten
heute. Das ist voll in Ordnung. Also
okay.
Wenn das ja auch manchmal andersrum.
Genau, ja. Und dann, es gibt in Stuttgart Bares Panikherz hat er so ein Kapitel zu 20 Seiten.
Da fällt mir gerade ein.
Ja?
Hast du schon das neue Buch gelesen von Wie heißt sein?
Sophie Passmann.
Nein, sein Kollege.
Schira.
Danke, der hat doch ein neues Buch geschrieben. Hast du schon gelesen?
Der hat ein neues Buch geschrieben, das habe ich noch nicht gelesen, aber ich bin auf so einer Lesung nächsten Monat und dann, ja.
Dann hörst du was.
Dann höre ich was und will es vorher auch noch mal anschauen. Es ist ja so ein One-Man-Theaterstück, was er daraus gemacht hat. Also der spielt das auch noch als einzelne Person. Das hat, ich bin nicht gespannt, weil er ist ja kein Schauspieler, wie er das macht. Anyway, es gibt so ein Kapitel von Benjamin von Stuttgart-Barre in Panikherz, was ja autobiografisch ist, wo er einfach so erzählt, wie das damals für ihn war, 15 oder 20 Jahre Abi-Feier, wie jeder dann so eine Rolle spielt und abcheckt und jeder sich was für diesen Abend vorgenommen hat und eine Agenda und so will ich rüberkommen.
Ich finde aber irgendwie, wenn ich da kurz reindroppen darf, das eigentlich viel spannender, Leute zu treffen aus meiner Mittelstufe oder Grundschulzeit. Weil in der Abi-Phase bist du ja schon deutlich. Erkennen. Nee? Ich würde mich an jeden Einzelnen
keine
erinnern.
Chance.
Wirklich?
Keine Ahnung.
Krass. Ich finde das immer heftig, wenn Leute auch dann sowas sagen wie, kennen wir uns irgendwoher? Ja, kann das sein, dass wir zusammen zur Schule gegangen sind? Wo ich mir denke, hä, das muss man doch wissen. Also ich könnte sogar die Sitzplätze durchgehen, wer wo gesessen hat. Und ich fände es super spannend, jetzt nochmal Leute, also so ein Grundschulklassentreffen zu machen, weil wir schon irgendwie eine spannende Grundschulklasse waren und auch in der Mittelstufe irgendwie eine coole Dynamik hatten. Aber von meinen Oberstufenleuten, lustigerweise, interessiert es mich bei den wenigsten, was die heute machen.
Wie gesagt,
wir hatten aber auch keine festen Klassenverbände. Hattet ihr feste Klassenverbände? Ja. Ah, daran liegt das, weil wir hatten ja Profilunterrichte. Also nach Fächerkombination hattest du fast jedes Fach mit anderen Leuten und es gab drei Hauptfächer, die du zusammen hattest. Mhm. Und deswegen ist natürlich der Zusammenhalt nicht so groß, als wenn du wie in der Mittelstufe alles zusammen hast.
Ja, es war bei uns anders. Ich habe wirklich, ich sag's dir ganz oft, ich habe nur Fachabitur. Und deshalb war das bei uns so in der 11. und 12. Klasse, war das eine Klasse, die dann alle Kurse zusammenbelegt hat einfach.
Dann verstehe ich's.
Ja, und das war ganz toll. Also an alle, die da waren und das jetzt hören, weil sie meinten, dass sie extra jetzt reinhören.
Also, auch die habt ihr jetzt auch gekriegt
liebes Shoutout.
Euren Lob, eure Lob, eures Lob, das Lob. Das euer Lob. Lob. Euer so. Lob.
Jana, bist du ready? Weil ich habe ganz viel auf der Agenda. Ich habe das Gefühl.
Gut. Wir wollen es hören, Julian. Warst jetzt Montag nicht da? Hast du reingehört mit meiner Schwester?
Ich habe die Frischkäse-Debatte habe ich mitbekommen.
Gut. Wie siehst du das?
Habe jetzt kein Gefühl zu Frischkäse.
Gar keins.
Also ich esse gerne mal Frischkäse und dann aber esse ich das meistens unter Honig.
Aha. Okay, dann eher so neutralen Frischkäse ohne Kräutergedöns und so. Schmeckt aber auch gut. Heißer Tipp, Frischkäse mit Nutella. Ist total geil.
Kann ich mir gut vorstellen. Ist wie so ein Cheesecake.
So ein genau.
Kann ich mir gut vorstellen. Hm. Pass auf, du kannst jetzt aussuchen. Es gibt ein Highlight der Woche. Es gibt drei Fragen, die ich dir vorbereitet habe. Und es gibt eine True Crime Story, die ich gehört habe, die mich total beschäftigt bis heute, weil sie auch hier in Berlin spielt und weil die Protagonisten so alt sind wie wir.
Fang doch mal an mit einer Frage.
Okay, ab wie vielen Stockwerken nimmst du die Treppe?
Ab 5 meistens.
Dann nimmst du die Treppe. Also du bis 5 nimmst du die Treppe und ab 5 mit deinem Fahrstuhl, okay.
Und du?
3. Ich muss ehrlich sagen, nachdem wir hier eingezogen sind und ich jeden Tag 8x6 Stockwerke rauf und runter bin, ist mein dritten Stufen.
Aber ich wohne im dritten und du kommst meistens zu Fuß.
Das stimmt, ja. Ja, genau.
Aber das wird so geil, bald wohne ich im Haus und da gibt's das nicht mehr.
Da freue ich mich drauf.
Ich hab übrigens Angst davor, weil ich bin ja so jemand, der sein Geschirr, also seine Kaffeetassen. Bei mir kann man sehen, ich hinterlasse immer so eine Spur in der Wohnung. Eine Kaffeetasse steht meistens neben dem Bett. Eine steht im Badezimmer dann nochmal beim Fertigmachen. Eine steht auf dem Arbeitstisch, eine steht im Wohnzimmer. Und Jules sagt so, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kaffeetassen, weil im Haus werden wir die einfach viel schlechter finden und du hast viel mehr Platz, diese Dinger zu verstreuen.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, wie das werden wird mit dem Chaos. Aber wenn du jetzt gerade sagst, du hast das Gefühl, du bist hier viel ordentlicher und viel aufgeräumter, was ich übrigens bestätigen kann, diese Wohnung ist deutlich aufgeräumter als eure alte Wohnung, dann habe ich eine Hoffnung.
Ja. Ja, ich finde, man schätzt das alles ganz anders wert. Und es war letztens eine Person hier, die generell nicht so viel Rücksicht auf andere Dinge nimmt. Und ich habe hier Sophie zum Einzug.
Wer ist diese Person, Julian?
Sage ich nicht. Sophie zum Einzug so ganz tolle Blumen geschenkt in der Vase.
Findet sie die auch toll oder nur du?
Nee, die fanden wir alle wirklich toll. Und dann hat diese Person einfach rücksichtslos diese Vase so 15 Zentimeter von A nach B geschoben.
Auf dem Tisch.
Auf dem Tisch und hat so einen Kratzer reingemacht. Und ich habe das später gesehen und ich bin wahnsinnig.
Ist das eine Person aus dem Familienkreis? Darf man sauer sein? Oder ist das eine Person, die nur im Umfeld ist.
Davon ist es kompliziert. Aber das, und das hätte mich in der anderen Wohnung halt kaum interessiert, weil es halt nicht meins war.
Aber der Tisch wäre ja dann trotzdem deiner.
Ja, der war schon drin, also das war schon. Und jetzt ist es so, es gibt es doch nicht. Also pass doch auf, du Trampel.
Ja, das so ist wie Jules mit Jules und dem Zaranfeld, wirklich, wo man sich denkt. Genau. Das übrigens immer noch nicht eingebaut ist. Also es liegt zu Hause eingepackt. Mhm. Als es kam an dem Tag, habe ich gesagt, willst du jetzt nicht mal einen Termin machen beim...
Wollte er nicht.
Ja, ich kümmere mich drum. Und er hat das schon so mit so einem Nachdruck gesagt, so nach dem Motto, nerv mich jetzt nicht. Ich so, gut, das ist für mich sehr schwer. Ich bin ja jemand, der das dann sehr schwer aushalten kann, habe ich ja schon erwähnt. Aber es wurde noch nicht gemacht. Also hätte er mal auf mich gehört, dann wäre es schon längst fertig. Aber,
komm, wir müssen jetzt irgendwie... Nee, wir müssen es nicht. Aber wenn er bis zum nächsten Wochenkickstart es nicht gemacht hat, dann...
Also warte mal, das geht heute online am Donnerstag, das wird safe nicht passiert sein bis zum nächsten Wochenkickstart. Naja, dann hatte ich mal wieder recht. Wie mit allem.
Verstehe. Hanisch, zweite Frage. Was ist deine Love Language?
Dinge erledigen.
Okay.
Ja, das habe ich sehr schnell rausgefunden. Deswegen haben wir uns am Anfang sehr aufwendig einspielen müssen, weil Jules Love Language ist vor allem so körperliche Nähe und so romantische Dinge sagen. Und wenn ich dann manchmal Dito antworte auf irgendeine Liebesschnulzen-Ode an mich, dann kommt das natürlich bei ihm dann auch irgendwie doof an. Und für mich bedeutet Love Language, wenn du etwas erledigst, das heißt, wenn du dich um Dinge kümmerst, wenn du also Verantwortung übernimmst für Sachen, bedeutet das für mich, ich kann mich zurücknehmen, weil ich die Verantwortung nicht für uns beide tragen muss, weil ich muss sehr oft Verantwortung für vieles tragen und es erleichtert einen dann irgendwie und bedeutet, ich kann mich auf dich verlassen. Mhm. Und da Jules manchmal ein bisschen unorganisiert ist und wir da also sehr unterschiedliche Love Languages haben, ist es manchmal eine Herausforderung.
Verstehe. Ich habe dieses Wort zuletzt, also zum allerersten Mal gehört durch Johnny.
Weil du es nicht kanntest.
Ich kannte
aber es
das
ist
nicht.
Auch ein klassischer Begriff, der sich durch TikTok fortbewegt hat.
Und er meinte, weil ich ja immer ganz viele Buchempfehlungen an Leute gebe. Und da meinte er, dass das meine Love Language ist im Freundeskreis. Dass ich halt,
Empfehlungen.
Genau, dass ich, wenn ich jemanden mag, sage ich, hey, lies doch mal das Buch. Das wird dir bestimmt gut gefallen. Oder ich gebe Filmtipps. Oder
ja, das macht zum Beispiel Lukas auch.
Ja,
Lukas
genau.
Ist auch so ein Freund von mir, der sehr, also der hat auch. Also da sind wir uns ähnlicher, dieses Sachen erledigen. Und der kommt aber immer mit irgendwelchen Filmtipps, am besten sogar mit einem Stick schon fertig vorbereitet, mit 8 verschiedenen Sachen drauf, steckt den einfach bei mir drüben im Fernseher und sagt, guck das jetzt, das wirst du mögen. Ich so, alles klar.
Ja.
Eigentlich auch schön.
Und dann
nein, die dritte Frage heben wir auf fürs Ende.
Okay.
Nicht alle Fragen sind einander rausballern.
Dann kannst du mal mein Highlight der Woche ankündigen.
Deins.
Mhm.
Das Highlight der Woche präsentiert von Julian Hutter.
Hast du auch ein Wochenhighlight eigentlich?
Ja.
Dann erst deins, komm. Wir revidieren das Wochenhighlight von Jana Heinisch. Wird Ihnen jetzt präsentiert von Jana Heinisch.
Und zwar habe ich es dir gerade kurz schon angeteasert, bevor das Mikro an war. Und es ist auch eben gerade erst passiert.
Ja.
Ich komme nämlich von einem Meeting mit der ersten kommerziellen Pilotin von American Airlines. Sie ist 1973 da in der Schulung gewesen und hat da ihre Ausbildung begonnen. Und das Besondere daran ist, dass ich vor 2 Jahren im November einen Kurzfilm drehen durfte, bei dem ich sie in ihrer Erwachsenenzeit gespielt habe. Mhm. Und es war total krass für mich, die jetzt zu treffen, weil zum einen ist es ja heftig, wenn du jemanden darstellst, der wirklich existiert hat, dann lebt diese Person auch noch, dann macht sie etwas, was du auch gerne machst. Mhm. Das ist so, als würdest du irgendeinen Tennisstar wahrscheinlich treffen, der erste Tennisspieler war, der so und so viel Dinger gewonnen hat oder so, und als hättest du einen Film über den drehen dürfen und er sein dürfen.
Ja.
Und dann war sie vom Menschlichen her, also kennst du das, wenn Leute, du hast das Gefühl, du triffst die und na klar, wahrscheinlich, weil ich eh so einen kleinen Fangirl-Moment hatte, aber wir haben uns in so einem Café getroffen, zusammen mit dem Regisseur und mit seiner Frau und den Kindern. Und die hatte so eine entwaffnende Herzlichkeit, diese Frau, und so eine Energie, und ehrlicherweise wusste ich nicht aktuell, wie alt sie ist, also ich habe es ungefähr geschätzt, aber dann habe ich vorhin gegoogelt und sie ist einfach deutlich über 70 und die Frau sieht einfach Bombe aus und die hat so eine Macher- Attitüde, die einen einfach nur umhaut, und es war zwar nur so ein Stündchen, aber es war total krass, und sie hat so ein bisschen von ihrer Story erzählt und wie das damals alles angefangen hat. Na klar, kenne ich so ein bisschen ihre Story, weil darüber geht ja der Film, aber ja, war ganz toll. Die wohnt eigentlich in New York und ist jetzt halt in Berlin zu Besuch gewesen, und deswegen haben wir gedacht, wir versuchen das einfach mal kurz, und der Film ist halt auch noch nicht draußen.
Und hat nur ihr zwei euch getroffen?
Nein, der Regisseur und die Frau und seine Kinder waren
auch
dabei. Genau. Und cool. Dann habe ich eben heute auch das erste Mal den groben ersten Teil vom Film gesehen, weil der wurde ja gedreht zur Corona-Zeit und zu so einem Film gehört ja ein großes Team und es ist ein Kurzfilm, es ist auch eine Low-Budget-Produktion, da steht jetzt kein riesiger Sender oder keine riesige Produktionsfirma dahinter. Das heißt, Dinge brauchen sowieso erstmal länger. Bei denen war es halt so, dass sie so ein paar Probleme hatten, weil jemand abgesprungen ist kurzfristig, den man eigentlich braucht. Kann ich da jetzt nicht so ins Detail gehen, aber der Plan ist auf jeden Fall, dass das Ding dann nächstes Jahr kommen soll. Und ich bin super gespannt, weil ich habe heute das erste Mal nach 2 Jahren auch Bilder und Videos davon gesehen, weil du spielst das ja, aber du weißt ja nicht, wie es hinterher aussieht und wie es wirkt. Und das war irgendwie zu sehen dann auch, wie es ist und zu sehen, dass das ihre Geschichte ist auf eine Art. Sie hatte dann auch ihr Buch mit, was sie geschrieben hat. Und da sind zum Beispiel auch Fotos von ihr drin damals, als sie aus der Flight Academy rauskam und jetzt hat auch American Airlines ihr so ein Denkmal richtig gewidmet. Also die haben in einem ihrer Ausbildungscenter praktisch so ein riesen, wie so ein Globus sieht es fast aus, aufgestellt, wo so die Namen von besonderen Leuten drin sind. Sie war jetzt irgendwie 50 Jahre, hat sie bei der Firma gearbeitet und dann stand ihr Name da und so erste weibliche Pilotin und so. Fand ich schon krass einfach. Hat mich bereichert.
Ja, ist toll. Das finde ich schön.
So, jetzt kommt dein Highlight.
Das ist schon ein Tick länger her, aber ich habe es bis jetzt noch nicht erzählen können. Ich war mit Sophie im Zoopalast und haben uns die neue Agatha Christie-Verfilmung angeschaut, mit Hercule Poirot, eine Jagd in Venedig. Kann man anschauen, das ist ein guter Film. Aber das Besondere daran war, dass zeitgleich die Christopher Nolan Batman-Trilogie gelaufen ist. Mhm. Nochmal ins Kino gekommen und zwar hintereinander. Und das wusste ich aber nicht. Es war aber so, dass, und das kann halt wirklich nur Berlin, finde ich, und vermutlich kann es auch nur der Zoopalast in letzter Instanz, dass die Originalrequisiten von den Drehs da ausgestellt haben.
Krass.
Im Kino. Das heißt, dieses Original Batmobile, mit dem Christian Bale dann auch da mal kurz rumfährt.
Ach, war es nicht irgendwie so von wegen den Umhang hat her an, sondern nein, das ganze
wirklich,
komplette
das stand
Ding.
Da einfach. Es gibt die Maske von Bane, es gab. Und vor allen Dingen gab es halt einfach den legendären Anzug von Heath Ledger als Joker.
Krass. Wie sind die da dann reingekommen?
Genau, das fragt man sich. So, wie gesagt, das kann eben
nicht. Oder sie sagen nur, dass es der Original ist.
Nein, das war schon alles. Es gab so originale Notizen von Christopher Nolan, Skripte. Es gab diese legendäre Karte, die Schuhe, die Heath Ledger getragen hat mit diesem Messer. Was man sehen konnte, das war dann Plastik einfach. Und ich habe dann auch extra gefragt und man sagt, ja, das sind die Originalen. Also das kann man auch einfach.
Krass.
Genau, das waren einfach die originalen Sachen. Und ich hatte schon immer, also wie ganz viele, das habe ich ja ganz bestimmt nicht exklusiv, aber Heath Ledger hat mich so fasziniert, obwohl ich damals eigentlich noch zu jung war, als der verstorben ist. Ich glaube, das war so 2008, da war ich 13 Jahre alt.
9, glaube ich, oder so. Ja, kann auch 8 gewesen
sein. Ja, genau. Es ist auch egal. Auf alle Fälle weiß ich noch, dass ich beim Zahnarzt war und da lag der Spiegel oder der Stern aus und da war halt so eine Hintergrundgeschichte über Heath Ledger. Das war zu dem Zeitpunkt, als er verstorben ist, wo man bis heute ja noch nicht so ganz genau weiß, woran er genau verstorben ist. Und ich weiß, dass ich das gelesen habe und gar nicht gecheckt habe, dass der jetzt gestorben ist, weil zusätzlich kam ja dann auch dieser Kinofilm raus und er hat den Oscar gewonnen. Und mein 13-jähriges Hirn hat das so gar nicht gecheckt, dass der jetzt wirklich verstorben ist. Ich habe es nicht verstanden. Und dann erst später ist das so, okay, der ist halt wirklich tot. Und habe dann natürlich auch seine Doku angeschaut und das ist eine Meisterleistung einfach, ne? Also nicht nur den Joker, sondern das seine ganzen, die hatte ganzen Brokeback Mountain, ikonische Filme einfach gedreht, obwohl er so jung verstorben ist. Und dann zu wissen, dass der das einfach getragen hat. Ich weiß nicht, ich neige nicht zur Spiritualität, aber das hat sowas mit mir gemacht, irgendwie zu wissen, dass der da einfach
das
drin
anhatte.
War, dass der da das anhatte, ja. Dass der diese Rolle damit
ja, ich glaube, das ist so wie, was ich vorhin gesagt habe, mit als ich Bonnie getroffen
ja.
habe. Zu wissen, dass sie einfach das in diesen Flugzeugen saß und welche Gedanken ihr durch den Kopf schossen und welche Herausforderungen, ich glaube.
Ja, aber das konnte mein Hirn nicht rational verarbeiten, dass der das wirklich anhatte. Und das hat irgendwas, ich weiß auch nicht, das war so. Das klingt so doof.
War das dann hinter so Glas?
Pathetisch, genau,
Scheiben,
hinter Vitrinen,
oder?
Ja.
Ah, ja.
Das hat mich so richtig, für einen kurzen Moment so richtig überwältigt einfach.
Krass.
Das fand ich ganz, das hatte ich einmal im negativen Sinn, genauso, als ich 2015 in San Diego war, war man in so einer Ausstellung und da war der originale Soldatenrock und die originale Uniform einmal von Hitler und dann von Himmler und da hat es mich richtig.
Der originale?
Mhm.
Wie der originale?
naja, der hatte ja nicht nur einen Soldatenrock.
Und das haben die da ausgestellt?
Genau, ja, ja.
Das finde ich so, irgendwie gar nicht geil.
Ja, das war so Zweiter Weltkrieg, eine Ausstellung, also nicht eine Ausstellung, aber halt so ein Museum. Und das war halt dann auch von Hitler und von Himmler. Also von Himmler dieser weiße Anzug mit seinen Abzeichen und von Hitler dieser ikonische, braune, ekelhafte
Warum stellt man das aus?
Naja, was auch zur Geschichte gehört.
Ja, aber das gehört ja auch, ohne dass man es ausstellt. Weil ausstellen, finde ich, hat ja schon etwas, es ist ja schon eine Ehre, irgendwo etwas auszustellen. Und Also ich meine, du stellst ja auch nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob man es macht, aber du stellst ja zum Beispiel auch keine Bekleidung von Juden, die vergast wurden, aus. Obwohl, also warum?
Komischerweise, das habe ich gar nicht so sehr hinterfragt. Ich kann den Gedanken verstehen, aber ich finde, man muss manchmal auch Grausamkeit ausstellen, um zu sehen, dass es es wirklich gegeben hat. Mhm. Was ich zum Beispiel gar nicht verstehen kann, ist, warum eine Statue von Mussolini immer noch in Italien steht vorm Olympiastadion.
Ja, weil es irgendwann mal hingebaut wurde und dann einfach da gelassen wird.
Ja, genau, aber das wäre wie wenn hier eine Hitler-Statue einfach stünde und die, ja, steht halt jetzt da einfach. Mhm. Also sowas zum Beispiel kann ich nicht, weil eine Statue ist ja wirklich eine Heldenverehrung.
Ja.
Und das war ja auch einfach ein fucking Diktator. So, das macht mir viel mehr, also das finde ich viel komischer, als wenn halt Kleidung ausgestellt wird in einem Zweiten Weltkriegsmuseum. So.
Aber ich finde, es kommt dem nah. So auf eine Art.
Aber warum, das ist ja keine Verehrung, wenn du das ausstellst. Das ist halt einfach nur ein Relikt, ein Beweis einer Zeit, die ganz grausam war. Aber man glorifiziert das ja nicht. Mhm. Währenddessen Statuen haben ja immer was mit Glory zu tun, weißt du?
Andererseits, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo noch in alten Gebäuden so, Frage, boah, das ist gerade auch gefährliches Halbwissen meinerseits, das ist so, wenn du so Hakenkreuze irgendwo noch hast, ist es noch, wenn jetzt in irgendwelchen alten Gebäuden ist, es muss wahrscheinlich schon removed worden sein, ne?
Ja, darf nicht mehr sein, ne? In der Öffentlichkeit sind solche Symbole verboten.
Ja, darf schon nicht mehr, ja, stimmt. Okay, dann kann ich den Vergleich nicht ziehen an dieser Stelle. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich habe trotzdem ein komisches Gefühl dabei.
Mhm.
Da habe ich mit meinem Opa letztens drüber gesprochen, weil wir so ein bisschen die Frühjahrsgartenplanung für den Garten vom Haus gemacht haben, weil ich darüber gesprochen habe, was ich gern anpflanzen würde und wann man es anpflanzt und so weiter und so fort. Und wann, es kommt ja mal drauf an, je nachdem, welches Gemüse du zum Beispiel anbaust, wann du es anfängst anzubauen, weil wie weit ist es dann aus dem Boden rausgewachsen und wie ist dann das Wetter? Und dann hat mein Opa gesagt, hat er mir erzählt, ja früher, wenn man Kartoffeln gesät hat, dann hat man immer gesagt, Kartoffeln ungefähr zu Hitlers Geburtstag.
Ja, witzig, ich kenne auch jemanden, der immer zum 20. April, zum Führers Geburtstag, das war früher so ein Ding.
Weil ja, fand ich voll krass.
Dass es dann genau. Besser wächst. So,
und
ja.
Ich hatte, nämlich das weiß ich noch, Konfirmation an diesem Tag. Das fand ich auch irgendwie damals seltsam. Ich meine, es ist ja eigentlich Schnurzpiepe,
ja.
Aber irgendwie fand ich es komisch. Und mein Opa sagte dann auch, ja, das hat natürlich dann den Grund, weil Ende April, bis es dann rauswächst, bis dann Eisheilige sind, dann darf es nicht zu weit rausgewachsen sein, weil sonst stirbt es dann ab und so weiter und so fort. Dann hat man das immer so als Indikator genommen. Es gibt ja auch viele solche Bauernregeln. Aber das ist schon krass, wie dann jemand so einen Impact hat, dass du alles nach dem ausrichtest irgendwie.
Ja. Ich hätte so, weil wir gerade so auf komische Daten einfach kommen, ich hätte mein erster Schultag, als ich eingeschult wurde, war einfach der 11. September 2001.
Ach was.
Ja. Ist ja krass. Auch nie vergessen. Also das war, alle haben sich so gefreut und es ist Schule und Julian kommt in die Schule und mein Cousin Markus kommt auch in die Schule an der gleichen Grundschule und dann standen wir da mit unseren Grundschulen, mit unseren Schultüten und alles war so gemacht für irgendwie einen feierlichen Tag und dann ist mein Papa nach der Schule zum Tanken gefahren, also ein kleiner Fernseher, und kam kreidebleich wieder ins Auto. Das werde ich nie vergessen. Also
An mir ist es tatsächlich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es irgendwo mitbekommen habe. Ich weiß, dass es im Fernsehen lief, aber es hat mich nicht getoucht. Ich habe es erst viel später.
Ja, ich habe halt, ich glaube, was mich den Moment ändern lässt, waren einfach die Reaktion meiner Eltern.
Mhm.
Also, dass mein Papa halt da, ey, erster Schultag, dann war es vorbei und jetzt waren wir nach Hause und
dieser Kontrast auf einmal.
Und kommt gerade bleich und man, wir müssen sofort nach Hause und den Fernseher einschalten. Und dann haben mich meine Eltern auch, und ich konnte es nicht fassen, weil ich dachte, okay, jetzt hat die Schultüte ausgepackt und jetzt
irgendwie
kommt
doof,
Oma und Opa.
So überschattet.
Und, genau, und dann lief im Wohnzimmer der Fernseher und ich durfte nicht draufschauen.
Mhm.
Das weiß ich noch. Und dann weiß ich nur, wie meine Eltern aufgeschrien haben, weil in dem Moment das zweite Flugzeug in den zweiten Tower einfach live hier geflogen ist. Und das.
War das nicht nur ein paar Minuten Unterschied?
es waren so 15 Minuten Unterschied und genau in dem Zeitpunkt, da wurde live schon drüber berichtet, das muss ja eine gewisse Zeit gedauert haben.
Ja, aber dann müssen sie dich ja vom ersten Einschlag und dann dich ins Auto, vom Tanken nach Hause, genau, Fernseher an.
Von der Tankstelle sind 2 Minuten nach Hause und dann wirklich live ist dann dieses Flugzeug in den zweiten Tower geflogen und das werde ich, meinen ersten Schultag werde ich vom Datum her nicht vergessen.
Mhm. Krass. Ja.
Heinisch, saugt dir eine Frage aus den Fingern.
Ich soll mal eine Frage aus dem Finger sagen, fällt mir gerade keine ein.
Ansonsten kann ich jetzt mal ein True Crime Ding erzählen.
Ja, erzähl mal ein True, das ist ein schwieriges Wort.
True Crime.
Genauso wie Green Screen, finde ich auch sehr schwierig.
Green Screen.
Green Screen.
Das macht mir gar
keine Sorgen. Sag das mal dreimal hintereinander.
Green Screen, Green Screen, Green Screen.
Nee, stimmt, bei dir geht's einfacher. Ja. Die Zunge so einzurollen, sag das dreimal zu Hause. Leute, ich find's geil, wie die jetzt zu Hause sind. Green Screen.
Komm, wir machen es auf 3 gemeinsam. 1, 2, 3. Green Screen, Green Screen, Green Screen. Blaugraut bleibt Blaugraut und
das heißt
Braut
aber nicht Kraut, das heißt Kraut.
Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
Ja, jetzt das du. Ist einfach. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
Ich hatte früher ganz krasse Probleme, das Wort Lederhose zu sagen. Also ich hatte nie das Problem, das zu sagen, sondern Sophie meinte, dass ich das L ganz komisch betone.
Aber du hast zum Beispiel vorhin auch YouTube gesagt.
YouTube.
Ja, und eigentlich betont man es ja vorne. YouTube. Und du hast YouTube. YouTube gesagt am Anfang. Aber ich habe schon keinen Joke draus gemacht, aber jetzt.
Und was ich bis heute nicht so gut kann, ist italienische Ministerpräsidentenkonferenz.
Das du hast auch gerade italienische
ja,
gesagt.
Ja, das finde ich ganz
italienische?
Schwer. Italienische Ministerpräsidentenkonferenz. Das finde ich ganz schwer. Obwohl ich einzeln die Wörter ganz normal aussprechen kann, aber in der Kombination kriegt es man hier nicht zusammen.
Italienische Ministerpräsidentenkonferenz.
Weil italienisch Ministerpräsidentenkonferenz. Kein Problem. Aber als Wortkombi fürchterlich für mein Hirn.
Ja, das ist lustig. Man müsste so eine neue Kategorie einführen, wenn wir es nicht schon nicht schaffen würden, alle unsere Kategorien zu bedienen. Von komischen Worten. Also Worte, wo man im Alltag,
stolpert.
Das passiert mir häufiger, dass man drüber stolpert und man sich denkt so, wer hat das eigentlich so genannt oder warum heißt es so oder was für eine seltsame Formulierung. Vielleicht fällt einem das ja häufiger mal auf. Es ist generell so, diese Notizen, dieser Notizordner für Antenne Allmann, den ich so auf meinem Handy habe, wo man dann immer so Sachen reinschreibt. Ich habe das oft, dass ich eine Geschichte erlebe oder an irgendwas denke und mir denke, ach, das ist was Gutes für einen Podcast und dann bist du aber gerade in einer Gruppendynamik und willst nicht dein Handy rausholen und sagen, warte mal ganz kurz, mir ist gerade was eingefallen, das muss ich jetzt mal im Aufschreiben für meine Notizen im Podcast. Oder dann denkst du so, ah ja, denke ich morgen dran. Ich bin ja auch jemand, der vorm Schlafen gehen über viele Dinge nachdenkt, dann fällt mir was ein beim Schlafen, dann denke ich mir aber, nee, mach's jetzt nicht extra, holst jetzt nicht wieder ein Handy raus, Tür schläft schon, wird hell, und dann vergisst du es doch am Ende wieder.
Ja, der Klassiker, immer aufschreiben. Ja.
So, True Crime Geschichte aus Berlin.
Das ist, kann ich auf Cross-Promo, wir bekommen da kein Geld für. Der RBB hat gemeinsam mit dem NDR vor 5 Jahren so eine 8-teilige Serie rausgebracht.
Ich finde es auch schön, wie du deine Stimme so direkt singst und
ja,
so ganz betroffen
sprichst. Ja, jetzt bin ich im Moderationsmodus. Jana. Die heißt Christine und ihre Mörder. Da geht es darum, dass ein junges Mädchen, 18, 19 Jahre alt, hat gerade, ich glaube, ihr Abitur gemacht und hat dann ihren Pferdefachwirt gemacht auf einem Hof. Und in Berlin. Und es war immer ihr Traum und sie wird so richtig als Sonnenschein einfach bezeichnet. Ihre Eltern kommen auch vor in dem Podcast und erzählen, wie sie das mitbekommen haben. Das ist generell haben die eigentlich alle ans Mikrofon bekommen, auch die Täter. Und dramaturgisch war das auch ganz toll gemacht. Also ich erzähle von vorne. Ihre Ausbildung gemacht an einem Hof. Der Hof wurde geleitet von einer Frau, die sich den Hof aber nicht mehr richtig leisten konnte, weil die in der Scheidung war und der Mann wollte, dass sie auszahlt, konnte sie sich nicht leisten. Dann kam aus dem Nichts so eine G-Klasse angefahren mit einer Frau und einem Mann / Junge, somit auch 20, 21, der hieß Robin und wird noch wichtig für die Geschichte, genauso Cornelia hieß die Mutter, wird auch noch wichtig für die Geschichte. Und die geben sich
also
da.
Also, wir können uns den Podcast jetzt praktisch sparen anzuhören. Du erzählst jetzt einfach den Inhalt
genau,
des Podcasts.
Aber wenn ihr es nochmal richtig detailliert wissen wollt und mit allen Aussagen und so, dann hört ihr das trotzdem nochmal an. Es lohnt sich auf alle Fälle, auch wenn ihr jetzt schon wisst, wie es ausgeht. So. Und die kommen und sagen, hey, mein Sohn ist Profi, Dressur- und Springreiter, hat auch schon Preise gewonnen. Ich bin sehr gut mit Zahlen. Ich habe das gelernt, BWL. Mein Mann ist verstorben und wir wollen jetzt diesen Hof hier kaufen und wollen daraus eine Sportpferdezucht machen, wenn man so will, und die dann halt verkaufen. Und wie es so ist, die Christine verliebt sich sofort in den Robin, Robin verliebt sich in Christine und alle auf dem Hof sind begeistert, weil jetzt diese Ungewissheit weg ist, was mit dem Hof passiert und jetzt ist es so richtig ambitioniert und die können ja ihre Ausbildung fertig machen und alle sind eigentlich super gut drauf. Und dann genau ist der Kaufvertrag ausgemacht, ist es auch schon unterschrieben. Problem ist, über einen langen Zeitraum wird das Geld nicht bezahlt. Dann die Eigentümerin oder die Verkäuferin geht dann immer wieder zu dieser Cornelia. Oder wie habe ich gesagt? Doch, Cornelia, ja. Und meint, was ist denn da jetzt eigentlich los? Ja, das kommt schon. Geld kam aber nicht.
Das ist ja schon, da habe ich schon die erste Frage, weil wir beide, die es ja gerade gekauft haben, wissen ja,
genau, dass man du eigentlich erst eine Schlüsselübergabe macht, genau.
Wenn alles durch
ist. Die Frage habe ich auch einer Juristin gestellt und die meinte, dass man das individuell auch gestalten kann. Aha. So, genau. Aber die haben es dann so gemacht, dass sie dann vom Kaufvertrag zurückgetreten sind. Also die Verkäufer, weil es einfach so unklar war, was damit passiert. Vor allen Dingen, weil die auch schon angefangen haben, den Hof umzubauen. Mhm. So, und da waren auch schon die ersten Pferde, die ersten Fohlen und dann sind sie vom Kaufvertrag zurückgetreten und Robin und Christine waren so verliebt und meinten, fuck, was machen wir jetzt, wir bleiben auf alle Fälle zusammen und wir wollen auf alle Fälle gemeinsam einen Hof machen.
Also bei ihm war das die Mutter, die den gekauft hat.
Genau, ja. Und dann, also Cornelia, Robin, Christine. Mhm. Und haben dann zu dritt gesagt, okay, komm, wir pachten jetzt einen Hof, wenn wir keinen kaufen können, bringen da jetzt erstmal alle Pferde unter und dann schauen wir, wie es weitergeht, so. Dann haben von den Cornelia dann den Pachtvertrag unterschrieben, hatten so laufende monatliche Kosten von um die 6.000, 7.000 Euro. Mhm. Problem ist, kam kein Geld rein, weil die keine Pferde verkauft haben. So, und dann kam die Cornelia auf die Christine zu und meinte, pass auf, wir machen das jetzt anscheinend zu dritt. Die waren dann auch verlobt, Christine und Robin. Und meinte sie, lass uns mal eine Risikolebensversicherung abschließen, du und Robin, für den Fall der Fälle einfach. Und dann hat sie ihre Eltern gefragt und meinten, ja, das ergibt Sinn, das haben wir damals auch gemacht, als wir unseren Laden gegründet haben, mach das mal, Kind. Und der Robin macht das ja auch. So, dann hat sie da die Risikolebensversicherung abgeschlossen. Und dann war es so, dass sie dann ja auch da angestellt war, aber kein Geld bekommen hat, weil nichts rangekommen ist. Und dann haben auch die Versicherungen mal den Eltern der von der Christine geschrieben, haben, ey, die Sozialversicherungen werden nicht gezahlt, Krankenkasse und so. Wenn es jetzt so weitergeht, dann müsst ihr das selbst übernehmen einfach. Dann wurde gefragt, was ist denn da jetzt eigentlich, Cornelia? Der hat immer so gedacht, ja, ich habe das alles im Griff. Mein Fachanwalt oder mein Steueranwalt und was auch immer macht das dann einfach so. Und dann war Ostern und Robin war nicht da und Christine redet mit Cornelia und auf einmal spürt Christine einen Messerstich im Rücken. Also hat die Mutter hinterrücks ein Messer in den Rücken gesteckt und sagt, ich muss das tun.
Die Mutter ihrer eigenen Tochter?
Nein, die Mutter von Robin, Cornelia, steckt das Messer in den Rücken von Christine.
Ah, in ihre Schwiegertochter.
Schwiegertochter, genau, ins B. Und sagt, ich muss das tun. Und Christine ist völlig geschockt und schafft es aber irgendwie, diese Frau zu überwältigen und bekommt noch Stiche in die Hand, aber schafft es dann, die so wegzudrücken und mehr oder weniger zwischen die Küchenzeile einzusperren und ruft dann Robin an, sagt, du musst sofort kommen, deine Mutter dreht total durch, ich habe mir ein Messer in den Rücken gerammt und
Schwiegermonster,
genau. Und Robin kommt aber nicht. Eine halbe Stunde, obwohl er nur so 10 Minuten weg ist. Und sagt dann, ja, es kommt dann irgendwann nach 30 Minuten und sagt, ja, er hat sich verspätet, weil ein Radfahrer angefahren hat. Das hat irgendwie noch gedauert. Und dann sind sie ins Krankenhaus gefahren. Und dann kamen auch dann die Eltern von Christine. Und dann sagst du siehst diese Frau nie wieder. Und eigentlich den Sohn auch nicht mehr. Das ist eh alles so unkoscher, was da jetzt in den letzten Monaten abging. Du bekommst kein Geld, deine Versicherung war nicht gezahlt, du musst eine Risikolebensversicherung abschließen. Geh jetzt weg von dieser Familie. Und natürlich ist dann auch die Mutter angezeigt worden, die hat sich rausgeredet mit dem, ja, sie hat einfach einen riesen Blackout gehabt und sie weiß nicht, was mit ihr los war und sie hat keine Ahnung, sie hat keine Erinnerung an die letzten Stunden.
Wenn dir jemand ein Messer in den Rücken sticht, dann genau. Schubst du doch in der Regel, oder?
Aha, witzig, dann gibt es auch die Antwort von dem Arzt, von dem Facharzt, meint, es gibt im ganzen Rücken 3 Zentimeter, wo wenn eine Klinge 6 Zentimeter reingesteckt wird, wo man nicht stirbt, weil keine Organe sind und genau diese getroffen. Also wahnsinniges Glück gehabt, diese Christine einfach. Unfassbar. Er meinte auch Millimeter links, rechts, oben, unten und es hätte Organe einfach getroffen. Dann wäre das ganz anders ausgegangen. Also unfassbar. So, dann hatte sie
dadurch, dass der Podcast aber Christines Mörder heißt, habe ich irgendwie die Ahnung, dass da noch was passiert.
Was auch echt dramaturgisch toll war von den Machern des Podcasts, du hast dann auch diese Cornelia und diesen Robin gehört, immer per Telefon, und hieß, Robin aus dem Gefängnis sagt dazu. So, mhm. Also man wusste, okay, die haben was damit zu tun und sind dann auch verknackt worden. Sonst würden die jetzt nicht Telefonanrufe aus dem Gefängnis machen. Ja. Also man wusste das von Anfang an, dass die im Gefängnis sind. Ja. Aber man wusste bis zum Schluss nicht ganz genau. Das sind irre Wendungen. Also es ist unfassbar. So. Dann war es zwischenzeitlich noch so, dass Christine draufgekommen ist, dass Robin eigentlich verheiratet ist. Und hat ihn dann zur Rede gestellt, und dann meinte er, ja, es gibt da eine Ehefrau, das habe ich dir jetzt blöderweise vergessen zu sagen, und ja, die Klamotten, die du gefunden hast in unserer gemeinsamen Wohnung, die gehören auch ihr, wir hatten auch eine Nacht gemeinsam, aber die hat Krebs im Endstadium und wir wollten noch eine letzte Nacht verleben, und es ist gut für uns, weil die stirbt und ich bin im Testament bedacht, und dann bekommen wir wieder Geld für ihn. Und das ist immer so, ja, okay, dann wird das schon so stimmen, also blind vor Liebe eigentlich. So, und dann war es so, dass der Robin dann wieder auf so Turnieren war, Reitturnieren, hat dann deine Tanja kennengelernt, die wird jetzt auch noch sehr wichtig für die Geschichte, die ungefähr so im gleichen Alter war, kommt aus dem Heim, hat aber auch eine Beziehung. Man hat dann auch so diesen Ex-Freund von dieser Tanja dann gehört, der meinte, ey, alles, was ihr jetzt hört, konnte ich nicht fassen, weil diese Tanja, die war die Unschuld vom Lande, wahnsinnig skeptisch, was fremde Leute angeht, durch diese Heimerfahrung, und ich habe Jahre gebraucht, um Vertrauen zu dir aufzubauen. Ich kann nicht fassen, was ihr jetzt erfahren werdet. So, diese Tanja, eben in der Beziehung, hat diesen Robin dann kennengelernt, der muss sehr charmant gewesen sein, und meinte, ja, ich habe so einen Reiterhof, ich habe auch Pferde, die ich verkaufe. Mein Problem ist, ich bin Auftragskiller, und es gibt ein Objekt, was unbedingt zur Seite
geräumt. Was, das hat er ihr erzählt?
Genau. Es gibt einen Killer, also es gibt ein Objekt, eine blonde Frau, Christine.
Das hat er ihr einfach erzählt?
Die es in Berlin gibt. Es gab schon einen Mordanschlag auf sie, den hat sie aber überlebt.
Hä, welcher Auftragskiller?
Das hat die Geschichte, die er erzählt hat.
Ja, aber was?
Stimmt nicht, er war kein Auftragskiller, aber die Geschichte hat er ihr erzählt.
Ja, vor allem, welcher Auftragskiller sagt, ich bin Auftragskiller? Exakt. Allein da hättest du doch schon merken müssen.
Ja. Tanja ist jetzt auch nicht die Schlauste gewesen. Aber
Unschuld vom Lande, also vielleicht, ne?
Genau, das ist Sex von. Und die war halt einfach schockverliebt in den. Die hat den geliebt. So, das beschreiben auch alle anderen. Es wird so krass, Jana, Dann meinte er, pass auf, du gibst dich jetzt aus, du triffst dich mit meiner Geschäftspartnerin.
Mutter?
Nee, mit Christine. Also wir haben ja immer noch diese Pferde gemeinsam. So. Du triffst dich jetzt mit ihr, willst ein Pferd kaufen, willst dich mit ihr aber ungefähr unbedingt treffen, weil du ihr sagst, dass du ja auch eine Frau bist, und du willst die Reiterfahrung von einer Frau aufhören, wie das Pferd reagiert bei einer Frau, und deshalb trefft ihr euch da bei diesem Parkplatz. Hier hast du eine Flasche Gift mit, den schickst du ihr ins Glas, wenn du dann anstoßt.
Das hört sich an wie ein schlechtes Märchen.
Jana, wirklich, ich konnte das nicht fassen. Ich habe das auch alles nachgelesen. Ich habe das heute alles nachgelesen, in den ganzen Zeitungsartikeln im Archiv ist es genauso passiert. So.
Was denn für ein Gift?
Hat er auch rausgefunden. Es ist auch so doof, weil dann die Staatsanwaltschaft dann auch so zum Schluss sagt, wissen Sie, normalerweise klagt man was an und vor Gericht zerbröselt es einen alles, weil dann Beweise doch nicht so da sind. Und in dem Fall
kam immer mehr.
Und je mehr man gegraben hat, desto mehr Beweise kamen. Das konnte man nicht fassen. Also man hat dann durch den Chatverlauf auch bei Robin gesehen und bei seiner Mutter auch gesehen, dass die halt gezielt auch nach Gift einfach gegoogelt haben. Und dann hat man auch bei der nächsten Apotheke, wo Robin gewohnt hat, haben sie auch bei der Apothekerin nachgefragt, und die konnte sich halt erinnern, dass der Robin dieses Gift halt auch gekauft hat. Also das war so dämlich. Also
nicht mal schlau gemacht.
Das war so dumm einfach. Also wirklich. So. Dann trifft es sich mit Christine.
Alter, wie gestört musst du sein, wenn du so aufgewachsen, also die müssen ja beide völligst abgedriftet sein.
Es wird noch viel krasser.
So, wir sind bei Minute 48. Schaffen wir das bis in einer Stunde, oder wird das heute ein Podcast in Überlänge?
Würden wir uns beschweren.
Danke, dass du mir auch was eingeschenkt hast,
Julian. Ich war schlechte Augen. Ja, wirklich, ich habe keine Brille auf. Ich habe nichts, dass du schon ausgetrunken hast.
Ja, deswegen sage ich ja.
So.
Danke.
Kannst so, auch noch meinen, was
Gift war. Gekauft.
Gift gekauft. Dann trifft sich Tanja mit Christine auf dem Parkplatz von McDonald's und sagt, ich will das Pferd kaufen, darauf stoßen wir an. Tanja nimmt das Glas,
Vor allen Dingen, wo kommt das Zeug denn her? Du triffst dich bei McDonald's auf dem Parkplatz, dann bringt jemand ein Glas mit und irgendein Getränk.
Also Sekt, um darauf anzustoßen, dass es fertig
ist. Der offensichtlich schon offen war, weil sie mussten ja das Gift da reingeschüttet haben.
Nee, das hat sie unterm Tisch in das Glas.
Unter welchem Tisch? Die waren noch auf dem Parkplatz.
Ja, aber da gibt es ja Rastparkplatz, gibt es ja auch Tische.
Bei McDonald's auf dem Parkplatz?
Ja, oder draußen halt bei McDonald's. Also es war bei McDonald's haben die sich getroffen, irgendwo auf einer Autobahnraststätte und da gibt es ja Tische bei McDonald's.
Ja.
Und unter dem Tisch hat sie Gift in das Glas von Christine reingetan. Die aber hat das rausgeschmeckt oder gerochen oder was auch immer. Jedenfalls war das dann der zweite Mordanschlag, hat sie das nicht ausgetrunken, weil sie meinte, der schmeckt mir überhaupt gar nicht. So, dann haben sie aber, dann ist Christine nach Hause gefahren, Tanja ist wie ein begossener Pudel zurück zu ihrem Robin gefahren und meinte, es hat nicht geklappt, sie hat es nicht ausgetrunken. Daraufhin ist Robin ausgerastet vor Wut, warum es schon wieder nicht geschafft hat, warum es schon nicht geklappt hat und meinte, okay, Tanja, du bist ja Metzgerin, du musst sie jetzt umbringen mit einem Messer. Wir fädeln das einfach nochmal ein. Darauf hat Tanja gesagt, nein, das mache ich nicht, aber mein Bruder kennt jemanden, der für sehr wenig Geld mordet. So, dann. Dann hat Tanja.
Okay, ich denke mal, ich wohne in Berlin, in einer Großstadt, wo komische Sachen passieren. Aber offensichtlich haben die Leute auf dem Dorf das irgendwie nochmal. Vor allen Dingen Pferdegame, ne? Das Pferdegame ist so asozial.
Ja, ich fand das auch. Also, ich habe dann heute die Berichterstattung halt so nachgelesen und die Bild wird auch nicht müde, Christine immer als Pferdemädchen zu bezeichnen. Also,
ja,
das,
ja.
So. Also, Spoiler-Alarm, sie ist gestorben am Ende, deshalb auch Christine und ihre Mörder. So. Jetzt sind wir da, dass Tanja ihren Bruder angerufen hat.
Der
Steven
kennt, der gern mordet.
Genau,
Steven, für kleines Geld.
Der auch schon kriminell, der auch schon eingesessen hat und der ruft seinen Steven.
Vor allem
ruft,
was, du rufst an und sagst, na wie geht's, lange nichts gehört. Ja. Du sag mal, kennst du jemanden?
Genau.
Ich müsste da jemanden umbringen.
Für
was?
1000 Euro. Und dann haben sich Steven und der Typ, auf dessen Namen nicht kommt, irgendwas mit S auch, haben sie dann nochmal 50-50 gemacht. Das heißt, für 500 Euro war dieser Typ bereit, nach Berlin zu fahren, um eine unschuldige fremde Frau einfach umzubringen. So, dann sind Tanja, Steven und...
Ey, für 500 Euro mache ich nicht manchmal eine Insta-Story.
Tanja ist gut, einfach sympathisch. Jan. Tanja...
Kommt auf den Kunden an.
Tanja, Steven... Nennen wir ihn Sven. Der heißt nicht Sven, aber irgendwas mit S. Tanja, Steven und Sven fahren dann mit einem Wagen, den auch noch Robin, so ein Mietwagen, den Robin auch noch gebucht hat. Also wie
auf
dämlich.
Auf seinen eigenen Namen.
Ja. Sind sie dann nach Berlin gefahren, mit dem Ziel, am nächsten Tag Christine umzubringen. So.
Alles offensichtlich nur, wer es jetzt noch nicht gecheckt hat, weil die ja die Lebensversicherung gemacht hat und das ganze
Richtig.
Ding dann auf ihn übergeschrieben worden
genau.
sei.
Genau, absolut. So. Dann fahren sie dahin, dann rufen sie wieder Christine an, die sagt, pass auf, hier ist Tanja, wegen des Pferds nochmal, ich habe nochmal eine Nachfrage, können wir uns nochmal da auf diesem Parkplatz treffen. Es war da schon aber 22 Uhr, Christine sagt, nee, sorry, es ist mir einfach viel zu spät, darauf ruft Robin an, ihr Freund.
Angeblicher Freund.
Und sagt, pass auf, du musst dich jetzt mit ihr treffen, wir müssen das erste Pferd verkaufen, bitte mach das, es ist wirklich wichtig.
Woher weiß denn Robin angeblich, dass Tanja ihr geschrieben hat?
Naja, weil das war ja schon so kommuniziert. Tanja und Robin haben sich da bei diesem Reitturnier kennengelernt und so ist der Kontakt entstanden.
Ach so, okay.
Das wusste Christine
okay.
auch. Und dann meinte, ach, weißt du bist, hat dann ihre beste Freundin, die zufällig noch zu Hause war, mit eingepackt, sind dann auf diesen Parkplatz gefahren. Wo auch dann Tanja mit Sven aufgekreuzt ist. Sven hat sich im Gebüsch verstecken müssen. Daraufhin ist dann Tanja aber erstmal richtig durcheinander gewesen, weil ja Christine nicht alleine gekommen ist. Das heißt, sie haben dann wieder irgendwie Alibi gequatscht und dann bekommt sie eine Nachricht von Robin, der schreibt, dieses Mal muss es klappen, es darf keinen dritten Fehlschlag geben. Und ist dann so richtig nervös und weiß nicht, was sie macht, weil da ist ja die Freundin daneben und dann ist wieder so ein Alibi-Talk und dann ist aber Sven im Gebüsch und irgendwie wird das nicht so richtig hingehauen. Es hat einfach nicht geklappt. Und dann sind sie wieder nach Hause gefahren. Das wäre der nächste Mordanschlag eigentlich gewesen, der dann wieder vereitelt wurde, weil die Freundin von Christine mit dabei war. Christine bringt die Freundin zum Bahnhof. Christine fährt wieder zu Hause nach Hause, wo auch ihre Mutter ist und sagt, ey, was für ein Tag, jetzt war ich ja zum zweiten mit dieser Ollen.
Und irgendwie kam wieder nichts bei rum.
Was soll das einfach die ganze Zeit? Und es war super wichtig, dass Christine mit ihrer Mutter diesen Austausch hat, weil die Mutter war natürlich dann auch eine Kronzeugin und konnte dann ganz genau sagen, was halt an diesem Abend dann passiert ist. Dann ist es Mitternacht. Christine ist schon lang im Bett, dann ruft ein, zwei, dreimal Robin sie an und sagt, pass auf.
Der Typ, der übrigens nicht kommt, wenn sie ein Messer im Rücken stecken hat.
Genau. Pass auf, Tanja hat mich gerade nochmal kontaktiert, jetzt ist ihr das Letzte eingefallen. Bitte komm nochmal alleine zum Parkplatz.
Hä? Und wie lange waren die da zusammen? Das würde mich mal.
3 Jahre. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Die waren verlobt, die war schwanger von ihm, hat das Kind dann verloren, haben ja zusammen gewohnt.
Also nicht so ein 3-Monats-Ding, sondern 3 Jahre musst du ja auch gestört.
So. Genau.
Gestört.
So. Dann sagt, geht Tanja nochmal ins Schlafzimmer ihrer, Christine nochmal ins Schlafzimmer ihrer Mutter. Und
die
sagt,
wohnen noch zu Hause.
Nachdem sie ein Messer dann von ihrer Schwiegermutter im Rücken hatte, wäre besser, wenn du nach Hause kommst. Haben dann auch alle so verstanden, ja. So, dann. Mama, ich weiß nicht, was ist. Robin will, dass ich wieder dahin fahre. Irgendwie, der erste bittet darum, mit dieser Tanja, jetzt anscheinend will sie es endgültig kaufen und wir bringen es jetzt über die Bühne. Da ist Christina nie wieder nach Hause gekommen und am nächsten Morgen ist dann die Polizei.
Und dann auch noch als Mutter. Boah, wie furchtbar. Genau.
Und
da haben sie sie dann abgestochen auf dem Parkplatz, oder was?
Auf dem Parkplatz abgestochen, genau. Das ist, sind wir so ungefähr bei der 4. von 8 Folgen von diesem Podcast und dann wird halt aufgedröselt, dann kommt die Polizei ins Spiel und dann sagen die halt einfach, wie die das dann aufgerollt haben. Der Prozess, der Mordprozess hat 2 Jahre gedauert.
Das ist kurz für das, finde ich.
Ja, also die haben
also
relativ.
Also mal, wie viele Leute ja auch dann mit dem komischen Schlachterkumpel
Ich habe
das
heute auch nochmal nachgelesen, 66 Zeugen wurden vernommen.
Okay, das sind auch
genau.
Schon viele. Ich finde es krass, dass du gerade alles, also ich sehe deinen Laptop nicht, aber du hast es gerade einfach aus dem FF alles erzählt, ne?
Ja,
also das finde ich heftig.
Ja, das ist meine, das kann ich mir gut merken. Und sie sind dann sehr schnell auf diese Tanja natürlich gekommen, die erstmal sofort zugemacht hat, die nichts erzählt hat. Und es hat dann auch dieses Ermittlerpärchen, Mann und eine Frau, ganz toll ist so dann geschildert, wie sie dann halt auch, wie Psychologen sich dann so rangewagt haben. Ne? Und dann wichtig sind dann auch solche Raucherpausen, die sie nach der, noch im offiziellen Verhör, wenn dann, ein bisschen guter Bulle, schlechter Bulle, so. Und dann der Typ, der Ermittler, der Kommissar, halt war dann auch ein Raucher und er meinte, wäre er nicht Raucher gewesen, hätte den Fall nicht so schnell gelöst, weil dann diese Tanja anscheinend im Heim geboren, die hat schon immer, deshalb hat sie sich auch so schnell in Robin verliebt, die hat einfach so eine Schwäche für Macher, für so Männermacher. Und die Kommissarin meinte dann auch so, dass sie schon gemerkt hat, dass Tanja so schockverliebt dann auch wieder in diesen Kommissar war. Und die hat halt alles erzählt, nachdem die Ermittler meinten, wie ist es denn für dich zu wissen, dass Christine und Robin einfach ein Paar und verlobt waren.
Ach krass.
Und das konnte die nicht, das war der Knackpunkt in allem, weil das hat die nicht fassen können, dass der halt seine eigene Verlobte um die Ecke bringen wollte und es dann auch letztendlich gemacht hat. Und dass sie dann einfach, hat sie in diesem Moment gemerkt, sie ist halt gnadenlos ausgenutzt worden. Und der
ist bei ihm denn festgestellt worden, ob er irgendwie psychischen Knacks hat? Also klar hat er einen Knacks, aber.
Ich hab das Fachwort vergessen, aber so eine Psychiaterin oder Psychologin, die haben dann ja auch so, ich weiß nicht, wie das im juristischen Deutsch heißt, aber die schreiben ja dann so Diagnosen über den Gutachten, genau. Und der ist halt so ein, der muss halt lügen. Mhm. So, deshalb verstrickt er sich auch immer so in Lügen. Und die Mutter ist halt auch, also die Mutter ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden, Robin ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
Also 15 Jahre in Deutschland?
Genau. Dann
eher 10.
Ja, aber besondere Schwere, die kommen nicht mehr raus.
Ja, in 15 Jahren?
Nee, die kommen nicht mehr raus. Die kommen nicht mehr raus. Besondere Schwere, die werden nicht mehr rauskommen. Besondere Schwere.
Aber hast du nicht maximal 15 Jahre eigentlich?
Sophie?
Es ist wichtig!
Frau Henze?
Ich schläfe wahrscheinlich schon. Das wäre jetzt mal wirklich spannend. Okay. Das musst du musst jetzt gucken gehen, ob sie schläft oder einfach Kopfhörer auf hat. Weil ich meine, dass ich eigentlich mal gehört hätte, mehr als 15 Jahre gibt es nicht. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob Jürgen da noch eine Info kriegt von der Expertin. Na, ich habe ihre Stimme gehört. Es scheint so, als würde sie sich kurz noch zu uns bequemen, hoffentlich. Und uns jetzt aufklären. Sophie, du musst nur ganz kurz eine Frage beantworten.
Frau Volljuristin, ich habe gerade den Fall von Christine erzählt und dass dann ja auch die Mutter und Robin sind ja dann auch mit besonderer Schwere verurteilt worden zu lebenslänglich. Und Jana meint jetzt oder fragt, ob die jetzt nach 15 Jahren wieder rauskommen oder so wie ich meine, dass die wirklich keine Chance mehr haben rauszukommen, weil sie wegen besonderer Schwere der Tat verurteilt wurden.
Weil ich dachte immer, lebenslänglich wären nur maximal 15 Jahre in Deutschland. Das ist so geil, dass wir das jetzt hier erklären. Ja, das ist grandios.
Also, das stimmt. Lebenslänglich grundsätzlich heißt mindestens 15 Jahre.
Ach, mindestens?
Mindestens.
Ach so, also, nicht maximal.
Nee, mindestens. Ah. Das heißt, es gibt eben Fälle, da kommen die Leute nach 15 Jahren raus. Bei besonderer Schwere der Schuld erhöht sich diese Mindeststrafe auf mindestens 25 Jahre. Mhm. Es gibt aber dann zusätzliche Voraussetzungen. Das heißt, in aller Regel...
Unser Hund dreht gerade durch.
Falls eine vorzeitige Entlassung da irgendwie doch in Frage kommen sollte, bräuchte man spezielle Gutachten, die das Gericht einholt. Und wenn einmal die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, ist es in vielen Fällen eben so, dass auch nach 25 Jahren das weiter vorliegt.
Verlängert wird genau. Dann.
Und okay. Wieder dann einfach tatsächlich sehr, sehr lange da drin sitzen.
Und kann das auch sein, dass sie da bis zum Tod drin sein müssen? Also wenn er jetzt zum Beispiel mit Mitte 20 oder so verurteilt wurde, dass er nie wieder rauskommt?
Ja, wir haben ja auch sowas wie Sicherungsverwahrung bei Menschen, die tatsächlich einfach nachweislich eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen, weil sie extreme Triebtäter sind. Also es gibt Menschen, die verbringen ihr ganzes Leben dann in den Fängen.
Mhm. Krass, ich dachte mal, das wäre in Deutschland nicht so. Das beruhigt mich gerade sehr. Danke dafür.
Das war die juristische Kernkompetenz von Sophie.
Vielleicht sollten wir das öfter mal einführen. Ja. Juristische Kernkompetenz wäre öfter sehr hilfreich.
Ja, vielen Dank. Naja, genau. Und bis zum Schluss. Und was ich so krass fand einfach, dieser Robin und diese Mutter aus dem Gefängnis, die tun bis heute so, als hätten sie überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Also
sie sind verurteilt mit besonderer Schwere. Und wie sind dann die Telefoninterviews mit denen?
Ja, das ist so der einzige Schwachpunkt des Podcasts, finde ich, dass immer, wenn halt so ganz klar ist, dass die nach Gift gesucht haben, dass die Tanja das ausgesagt hat, was da passiert ist, dass alle sagen übereinstimmen dann auch aus, dass Robin dieser Drahtzieher war und die Mutter halt da geholfen hat, da kommen die dann nie zu Wort. Also da äußern die sich halt nicht. Und genau da wäre es spannend. Mhm. Die sind immer nur zu hören.
Aber du kannst ja auch nichts erzwingen bei so einem Telefoninterview. Natürlich.
War vermutlich dann auch Part des Deals, dass sie dann, wir äußern uns nur dazu, wo wir uns auch zu äußern wollen. Und bis zum Schluss sagt die Mutter, nee, sie hat eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun. Und Robin sagt auch, sie hat eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun. Also vollkommen irre einfach. Also hört euch mir das an, das ist zweifelsfrei. Und das heißt halt auch, wenn die Justiz nicht überzeugt davon ist, dann spenden die auch kein lebenslang einfach ins Gefängnis.
Ja, vor allem nicht mit besonderer Schwere.
Genau.
Okay, du. Ich hoffe, man hört das in der Hände nicht. Was ist mit ihr?
Ja, die ist gut drauf gerade einfach. Wir sind
natürlich. So, und jetzt noch mal kurz zurück.
Aber ist es nicht krass?
Zum Beginn.
Ja.
Du hast jetzt diesen Podcast gehört, deswegen kamst du auf diese Geschichte oder was war jetzt mit, weil du hast, die Geschichte fing glaube ich an mit vor 5 Jahren oder irgendwie so, das heißt vor 5 Jahren war dieser Fall oder vor 5 Jahren?
Nee, vor 10 Jahren war das.
Ach so, weil irgendwas hast du vorhin gesagt mit vor 5 Jahren oder wie kamst du jetzt auf das heute zu erzählen?
Weil ich den Podcast gehört habe, letzte Woche erst und es mich halt nachhaltig beschäftigt hat.
Und da wurde dir empfohlen oder bist du zufällig drauf gestoßen?
Genau, Sophie hat den empfohlen bekommen und wir sind dann nach Bayern gefahren und dann haben wir gut die Zeit gut genutzt und wir haben wirklich, dann hat er dich für 500 Euro einfach erdrosselt.
Erdrosselt, nicht erstochen.
Die Mutter, der ist erstochen und letztendlich ist er dann aber gestorben, weil das weiß man nicht, ob das der Sven, sagt, dass es Robin sie letztendlich erdrosselt hat und Robin sagt, dass Sven, oder Robin sagt, er sei überhaupt nichts damit zu tun.
Was ist mit dem passiert, mit dem?
Auch lebenslang.
Krass, aber auch mit besonderer Schwere?
Bei dem nicht mit besonderer Schwere und die einzige, die nur in Anführungszeichen, ich glaube so 13,5 Jahren verurteilt wurde, war Tanja. Weil die halt
einfach nur manipuliert wurde und
Weil die halt einfach wesentlich, und das belohnt die Justiz ja ganz, ganz arg, die war halt wesentlich dafür verantwortlich, dass dieser Fall so schnell aufgeklärt wurde. Plus, die hat Dinge erzählt, wie zum Beispiel diesen Giftmordanschlag, den hätte es ja niemals erzählen müssen, der wäre niemals nachgewiesen worden, ist ja trotzdem auch ein Mordversuch, also wird er trotzdem damit einberechnet. Wenn sie das nicht erzählt, kommt niemals drauf, aber die war dann so gebrochen und so schockiert, dass dieser Robin mit der zusammen war, dass sie einfach alles erzählt hat. Und das berücksichtigt die Justiz natürlich, weil man dann auch sagt, das haben wir dann auch Sophie erklärt, dass natürlich für die Hinterbliebenen, die bekommen die Tochter nie wieder zurück, aber zumindest zu wissen, was dann passiert ist und zu wissen, dass die richtigen...
Für die Mutter, wenn die dann die Nacht davor noch zu ihr rübergegangen ist, das muss so furchtbar sein. Ja.
Und zu wissen, dass die Richtigen hinter Gitter sind, ist ja auch, hilft ja auch im Prozess, das zu verarbeiten. Und deshalb wären solche, die dann einfach solche Aussagen
tätigen. Hat man die Mutter auch
gehört? Ja, ja, ja.
Und wie hat die so gesprochen?
Ja, die war ganz toll. Also ich finde, die ganze Familie, die war ganz toll. Der Vater, die zwei Brüder und die Mutter, die waren, die haben mal gesagt, wir sind eine Familie und es hat uns, also wir reden über alles und das war schon immer so und wir helfen uns da und das, die haben mal, ja, die waren, also auch die Kommissare und so, die haben halt diese Familie so krass gelobt, weil die auch in der Stunde des größten Schmerzes einfach noch funktioniert haben und denen präziseste Angaben einfach geliefert haben, damit der Fall dann so schnell aufgelöst werden hat können.
Und was ist mit dem Hof passiert? Weil das war ja ihr Hof eigentlich, der naja, Mutter.
Den haben sie ja nur gepachtet.
Ach nee, Quatsch, nicht der Mutter. Quatsch, sie war ja nur angestellt, nee, genau, oder? Ja. Hast du das durcheinander gebracht?
Die Christine war angestellt.
Ja, die Mutter, aber die Mutter hatte damit nichts zu tun, nee, mit dem Hof. Aber was ist mit dem Hof passiert? Weiß man das trotzdem?
Nee, also ich meine, der Verpachter hat es halt dann wieder an eine neue Familie verpachtet und den Hof, den sie kaufen wollte.
Weil, wenn man die Story dazu hört, wenn da der erste Anschlag auch war und so.
Ja.
Der Horrorhof würde die Bildzeitung dann schreiben oder irgendwie sowas.
Ja. Ja, ja, genau, aber eine unfassbare Geschichte.
Dass das in Deutschland passiert, ja, das hört sich nicht so
in
an.
Berlin,
also das
bei uns, ja.
Krass, wo war der Hof, weiß man das?
Im Norden der Stadt. Irgendwo an der Stadtgrenze zu Brandenburg.
Krass.
Ja.
Heftig. Ja, Jörn, danke dafür. Also, das wäre so, als hätte ich mir selber gerade den Podcast angehört. Auf jeden Fall, ich war Gast in meinem eigenen Podcast gefühlt. Zuhörer meines eigenen Podcasts.
Ja, so war das. Jetzt haben wir schon eine Stunde 5 aufgenommen. War doch, wie fandst du den Podcast heute? Wollen wir jetzt immer so ein
Feedback? War nicht spannend. Also ich höre mir gerne öfter seine Podcasts an. Ja, beim nächsten Mal mit ein bisschen mehr Redeanteil von mir, aber ich fand das auch völlig legitim heute.
Ja, ich fand auch jetzt die letzten Podcasts, die ich immer geschnitten habe, da hatte ich schon, da sind wir zum Glück ja so uneitel. Ne? Ich glaube, andere Podcaster, die dann, wenn sie nicht auf mindestens 50% kommen, drehen die durch. In den letzten Podcast habe ich schon immer so, meine Spur war schon.
Wir reden halt generell auch viel. Ja. Also wir sind ja, du hast noch einen anderen Podcast. So, ja. Du hast noch eine andere Sendung. Ich habe Freitag wieder den anderen Podcast. Ich laber jeden Tag ins Handy. Wir sind nicht so, dass wir uns um Stimme haben, streiten müssen.
Ist auch schön, ja.
Und deswegen.
Aber ich fand auch heute, habe ich so ein bisschen gespürt, dass du auch ein bisschen, ich musste dich nicht retten, das muss ich nie, aber ich hatte das Gefühl, dass
das
du.
Das passt total gut rein.
Dass du heute jetzt gar nicht böse bist,
wenn
ich mal viel erzähle.
Ich bin generell nicht böse. Das ist ja nur so, wenn man selber total viel auf der Timeline hat und hätte ich jetzt super viel auf meine Liste gehabt. Ich will meine Geschichten auch erzählen, so ungefähr.
Aber, aber es hat heute gut gepasst.
Guter Vibe.
Ich hatte richtig viel, war jetzt auch schon lange nicht mehr, dass wir uns gesehen haben und habe richtig viel gesammelt und dachte, ach schön, das wäre eine volle Sendung.
Gut.
Heute.
Wirklich.
Ich habe mir auch aufgeschrieben, immer wenn ich so notiert habe, dann habe ich mir die Stellen aufgeschrieben, die wir vielleicht auf Instagram highlighten.
Aha.
Dass dann weniger Schneidearbeit ist. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir euch ganz arg lieb. Bleibt uns weiter gewogen und treu.
Schreibt uns gerne weiter Feedback, vor allem auf Insta.
Ja.
Fanden wir sehr gut. Es haben sich auch viele gefreut über deine Aufbaubettgeschichte.
Ja.
Ist es schon aufgebaut?
Nee, es kommt erst am 30.
Am 30. Oktober, ja. Ah, okay. Dann jetzt, sprechen wir nochmal drüber.
Jetzt komplett Pörp über jeden Besuch, wenn du jetzt hier bist. Bist du neue Sachen
Neues
gesehen?
Ja. Kommst du dann eigentlich auch mal zu mir? Ja, weil dann, ich muss jedes Mal jetzt eine halbe Stunde fahren. Nee, Scheiße, doch. Das müssen wir rausnehmen, weil dann weiß man ungefähr, wo ich wohne.
Ach, Quatsch,
doch.
Anna. Ist doch Quatsch.
Doch.
Scheiß niemand. Niemand macht sich die Mühe. Wo wohnt denn Julian und wo können. Na, ist doch Quatsch. Also, ich kann es rausschneiden, aber wir piepen das. Nee, Mann. Was soll man jetzt noch sagen?
Nee, Mann.
Wie nennen wir die Folge?
Messer von hinten?
Bisschen makaber.
Oh.
True Crime Spezial.
Bisschen langweilig.
Jana zu Gast in ihrem eigenen Podcast.
Ja, das finde ich gut.
Gut. Dann hören wir uns am Montag wieder. Wir haben euch ganz arg lieb. Gebt uns gerne 5 Sterne. Abonniert uns. Wir haben jetzt auf Spotify haben wir so ein All-Time-High, was die Abonnenten angeht. Nur auf Spotify. Finde ich, erzähle ich dir gleich, wie viel.
Aha.
Und ansonsten hören wir uns Montag wieder. Das längste Outro ever. Ciao jetzt. Tschüss.
Tschüss.
Life needs more Cedar Point. And that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.